NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Dezember 1618. Der Geburtstag von Elisabeth von der Pfalz.
Der Prinzessin geht es schlecht. Sie fühlt sich schwach, antriebslos und müde. Kein Arzt kann ihr helfen, schreibt sie dem Philosophen René Descartes.
24. Mai 1645. Ich versichere Ihnen, dass die Ärzte, die mich jeden Tag gesehen und alle Symptome meines Übels untersucht haben, weder dessen Ursache gefunden noch hilfreiche Heilmittel verordnet haben.
Descartes weiß, was das eigentliche Problem ist. Elisabeth von der Pfalz hat ihre Heimat verloren. Auf den Tod des Lieblingsbruders folgte der Tod des Vaters. Die Mutter geht auf Distanz und Elisabeths Zukunft ist völlig ungewiss.
Sie müssen wissen, dass mein Körper die Betrübnisse der Seele spürt und gar nicht die Kraft hat, sich zu erholen. Durch lang andauernde Beklemmung des Herzens, durch Traurigkeit, kommt es bei mir zu einer Verstopfung der Milz, die den Rest des Körpers mit ihren Dämpfen infiziert. Ich stelle mir vor, dass das schleichende Fieber und der trockene Husten, der mich noch nicht verlassen hat, von daher kommen.
René Descartes liest den Brief und denkt nach. Dann schüttelt er den Kopf. Er setzt sich an den Tisch und schreibt zurück.
Madame, ich weiß wohl, dass ich hier nichts schreibe, was Eure Hoheit nicht besser wüsste als ich.
Ein paar solcher Sätze muss er schreiben, schon um höflich zu sein. Sie ist eine Prinzessin, eher ein Bürgerlicher. Es geht noch einige Zeilen so weiter. Dann wird Descartes deutlich.
Die gewöhnlichste Ursache für schleichendes Fieber ist die Traurigkeit. Und die Hartnäckigkeit, mit der das Schicksal Ihr Haus verfolgt, gibt Ihnen ständig Gegenstand für Betrübnis. Es ist klar, dass hierin die Hauptursache Ihrer Unpässlichkeit besteht.
Was wir hier lesen, ist eine frühe Analyse psychosomatischer Beschwerden. Aus Sicht des Philosophen gibt es dafür nur eine Kur. Elisabeth muss ihren Verstand benutzen, um die positive Seite der Dinge zu sehen.
Es gibt keine Geschehnisse, die so verhängnisvoll oder so gänzlich schlecht sind, dass eine Person von Geist sie nicht unter irgendeinem günstigen Blickwinkel betrachten kann.
Der Briefwechsel zwischen dem Philosophen und der Prinzessin ist das Zeugnis einer ungewöhnlichen Freundschaft. Die besondere Vertrautheit und Sorge sind auch nach fast 400 Jahren noch spürbar.
Das ist dann wiederum schön, dass er eigentlich ihr körperliches Unwohlsein, ihre körperlichen Krankheiten so deutet, dass sie eine psychische Ursache haben. Dass sie eigentlich nur Symptome sind, von einer anderen Ursache herrühren, nämlich von ihrem Unglück. Was in dem Briefwechsel als Tristesse bezeichnet wird, ihre Traurigkeit und Melancholie.
Der Philosoph René Descartes, der für seinen Satz »Ich denke, also bin ich« berühmt geworden ist, war ein einfühlsamer Mann. Das sagt die Forscherin, die seinen Briefwechsel mit Elisabeth von der Pfalz übersetzt hat.
Mein Name ist Sabrina Erbasmeier. Ich bin Associate Professor für Geschichte der Philosophie an der Universität in Kopenhagen. Zu Elisabeth bin ich gekommen über ein Forschungsprojekt, das hieß Das Irrationale der Vernunft. Und da habe ich mich mit der Rolle von Emotionen im Rationalismus beschäftigt, insbesondere bei Descartes.
Descartes hatte einen Traktat über die Leidenschaften der Seele geschrieben.
Le Passion de l'âme.
Und dabei habe ich festgestellt, dass dieser Traktat entstanden ist aus diesem Briefwechsel mit Elisabeth von der Pfalz. Also Elisabeth hat Descartes über die Leidenschaften befragt und hat gesagt, jetzt definieren Sie sie doch mal und beschreiben Sie mir mal, was Leidenschaften sind und wie man damit vernünftig umgehen kann. Und das war der Anlass für ihn, diesen Text zu schreiben.
Elisabeth von der Pfalz wurde heute vor 400 Jahren am 26. Dezember 1618 geboren, ein halbes Jahr nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Ihr Vater, Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, einst der zweitwichtigste Mann im Heiligen Römischen Reich, stieg hoch und fiel tief. Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 verlor er nicht nur die böhmische Königskrone, die er wenig mehr als ein Jahr getragen hatte, sondern auch sein pfälzisches Kurfürstentum. Als Pechvogel, als unglücklicher Winterkönig ist er in die Geschichte eingegangen. Er floh mit seiner Familie in die Niederlande und war auf die finanzielle Unterstützung von Verwandten und Freunden angewiesen.
Und in diesem Sinne hatte Elisabeth wiederum Glück, weil sie eben einer hochadligen Familie angehörte, also sie gemeinsam mit ihren Geschwistern wurde in Leiden, wo die Familie dann im Exil lebte in Holland, am sogenannten Prinzenhof ausgebildet und da erhielt sie eine höfische Ausbildung. Das umfasste natürlich die traditionellen Fächer wie Sprachen, auch Mathematik, aber natürlich auch Tanzen und Benehmen und solche Fächer.
Vier Sprachen mussten die Kinder sowieso können. Ihr Vater war Deutscher, die Mutter Engländerin, der Hof sprach Französisch und das Personal Niederländisch. Elisabeth lernte außerdem noch Italienisch, Latein und Griechisch.
Meine Geschwister nannten mich liebevoll La Grec oder Signora Antica.
Die jüngere Schwester Sophie spottete freundlich.
Elisabeth war sehr gelehrt. Sie beherrschte alle Sprachen und alle Wissenschaften. Aber dieses große Wissen machte sie etwas zerstreut und gab uns häufig Anlass zum Lachen.
Wir sprechen über eine gelehrte Frau des 17. Jahrhunderts und während der Zeit schon im 17. Jahrhundert. Und eigentlich bis heute gilt Elisabeth als eine der gelehrtesten Frauen des gesamten Jahrhunderts.
Als Elisabeths Vater 1632 starb, ohne wenigstens sein Kurfürstentum zurückerobert zu haben, wurden die Finanzen knapp und die Verhältnisse ungemütlich. Die Heiratsaussichten der 15-jährigen Elisabeth, die jetzt bei der Mutter am Hof von Den Haag lebte, schwanden.
Meine englische Mutter pflegte zu sagen, ihre Töchter seien alle unmarketable, unvermittelbar auf dem Heiratsmarkt.
Einen Bewerber gab es schließlich doch, den polnischen König Wladislaw IV. Aber Elisabeth wollte ihn nicht.
Es ist interessant zu sehen, dass sie immer wieder starke Entscheidungen getroffen hat, wo sie konsequent bei ihren Überzeugungen geblieben ist. Und als sie noch nicht mal 20 war, also zwischen 15 und 18, da wurden Eheverhandlungen geführt mit dem König von Polen.
Kurz vor der Einigung forderten die polnischen Stände, Elisabeth, die streng calvinistisch erzogen war, müsse sich zum katholischen Glauben bekehren.
Und da war dann eigentlich ihr Punkt erreicht, wo sie gesagt hat, stopp, das mache ich nicht mit. Also ihr Bekenntnis, das war ihr wichtiger als diese Heirat und da ist sie dann auch standhaft geblieben.
Elisabeth, die mit ihrer Porzellanhaut, den schönen nachdenklichen Augen und einem kleinen Kussmund sehr anziehend wirkte, hatte nichts gegen das Heiraten, aber sie besaß viele andere Interessen.
Man erzählte Wunderbares von dieser seltenen Person,
schwärmte der französische Gelehrte Samuel Sorbière.
Dass sie die Dinge klar erkennen wollte, dass sie deshalb einen reinen Geist und ein zuverlässiges Urteilsvermögen hatte, dass sie Gefallen daran fand, bis weit in die Nacht zu lesen, dass sie Sezierungen und Experimente anstellen ließ.
Zu Elisabeths Glück tummelten sich die Gelehrten in Den Haag geradezu, denn hier herrschte ein freierer Geist als in anderen europäischen Ländern. Auch der französische Philosoph René Descartes schätzte diese Atmosphäre und kam in die Niederlande. Seit 1643 standen die 25-jährige Prinzessin Elisabeth und der 47-jährige Descartes in einem lebhaften Austausch.
Wie sich diese besondere Beziehung dann genauer charakterisieren lässt, das ist ein bisschen schwierig. Also ich würde sie eigentlich als eine Freundschaft auf Augenhöhe bezeichnen und auch als eine Freundschaft, die darauf beruht, dass sich da zwei Menschen gegenseitig wertschätzen.
Glauben Sie bitte auch, dass Sie diese Wohltaten niemandem erteilen können, der die Verpflichtung Ihnen gegenüber mehr empfinden würde als ich.
Also es ist ja nicht nur so, dass Elisabeth Descartes sehr bewundert hat wegen seiner philosophischen Werke, sondern wiederum auch Descartes höchst beeindruckt war von Elisabeths Geistesgaben.
Mein größter Ehrgeiz ist es, Madame, mich den demütigsten und gehorsamsten Diener eurer Hoheit nennen zu dürfen und es wirklich zu sein.
Insofern denke ich mir, da haben beide einen Geistespartner gefunden, der ihnen ansonsten vielleicht auch verwehrt blieb im Leben.
Persönlich, aber auch in ihren Briefen, tauschen sie sich über philosophische Themen aus, zum Beispiel darüber, was Glückseligkeit bedeutet. Descartes schlägt vor, gemeinsam ein Buch darüber zu lesen.
Und ich hoffe, dass Sie mir den Gefallen erweisen, mich an Ihren Bemerkungen über dieses Buch teilhaben zu lassen.
Eigentlich will Descartes aber nur eines: Elisabeth davon überzeugen, dass es in ihrer Hand liegt, glücklich zu sein.
Und Elisabeth widerspricht da hartnäckig und immer wieder und bis zum Schluss, weil sie meint, wir können es eigentlich nicht umgehen als Menschen, dass wir beeinträchtigt werden von äußeren Geschehnissen, die nicht in unserer Macht stehen. Ja, wir werden von denen berührt. Ja? Es sterben Menschen um uns herum, es passieren schreckliche Dinge und vor allen Dingen, wie sie auch immer sagt, sie passieren oft unverhofft, wir sind nicht vorbereitet darauf. Und sie bleibt eigentlich bis zum Schluss dabei, dass es Affekte wie Leidenschaften, also auch Trauer gibt, die wir nicht komplett mit der Vernunft beherrschen können.
Die Mathematik ist ein weiteres Diskussionsthema. Descartes stellt Elisabeth eine Aufgabe. Es ist das sogenannte apollonische Problem. Wie konstruiert man einen Kreis, der drei beliebige Kreise berührt? Descartes hat natürlich längst eine Formel dafür gefunden, aber Elisabeth verblüfft ihn mit einer eigenen Variante.
Madame, die Lösung, mit deren Übersendung Eure Hoheit geruhte, mir die Ehre zu erweisen, ist so wahr, dass man sich darüber hinaus nichts wünschen kann. Und ich zweifle überhaupt nicht, dass Eure Hoheit schon bald sehen wird, bis wohin der menschliche Geist in dieser Wissenschaft gelangen kann.
Die Begegnungen mit Descartes enden 1646, denn Elisabeths Mutter schickt sie wegen eines Familienzwists fort vom Hof. Nun beginnt ein trauriges Wanderleben. Die Prinzessin zieht zu Verwandten in Kassel, in Köln an der Spree, in Crossen an der Oder. Ein bitteres Frauenleben ohne Freiheit und Selbstbestimmung.
Sie hat ja auch selber diese Zeit der Unruhe, wo sie von Hof zu Hof geschickt worden ist, als sehr bedrückend empfunden.
Heidelberg schien sich 1651 als neue Heimat anzubieten. Dort durfte ihr Bruder Karl Ludwig wieder als Kurfürst regieren. Elisabeth konnte Gäste empfangen und auch wieder Gelehrte um sich scharen. Descartes hatte ihr sein Buch »Die Prinzipien der Philosophie« gewidmet und sie gab Privatstunden dazu. Doch schon nach wenigen Monaten war auch dieses Glück vorbei. Als ihr Bruder sich selbst für geschieden erklärte und seine Geliebte heiratete, wusste Elisabeth, dass sie hier nicht bleiben konnte. Philosophieprofessorin Sabrina Ebersmeier.
Dass sie das aus moralischen Gründen nicht gutheißen kann, diese zweite Verheiratung, und daraufhin lieber ein Wanderleben antritt, als so ein komfortables Leben zu führen, wo sie das mitzutragen hat, eine solche Entscheidung.
Noch einmal musste Elisabeth bei Verwandten unterschlüpfen. Erst 1667, mit knapp 49 Jahren, fand sie ein neues Zuhause. Sie wurde Fürstäbtissin von Herford und genoss endlich ein unabhängiges, finanziell gesichertes Leben. Ihre wichtigste Aufgabe sah sie jetzt darin, Toleranz für Andersgläubige zu zeigen. Schließlich hatte sie am eigenen Leib erfahren, wohin religiöser Hass führt. Zu diesem Zeitpunkt war René Descartes schon seit 17 Jahren tot. 1650 war er in Stockholm an einer Lungenentzündung gestorben. Zuvor hatte er Elisabeth von dort geschrieben und sie sogar ein bisschen geneckt, sie sei hoffentlich nicht eifersüchtig auf Königin Christina, deren Klugheit er lobte. Descartes hatte gehofft, Elisabeth bald wiederzusehen.
Und wenn meine Wünsche erfüllt sind, werde ich bei der Rückkehr meinen Weg über den Ort nehmen, wo Sie sich befinden werden, um ganz besonders bezeugen zu können, dass ich bin, der demütigste und gehorsamste Diener Eurer Hoheit, Descartes.
Die Beziehung ist auch teilweise romantisch ausgedeutet worden oder auch ganz stark als ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Aber für diese ganzen stärkeren Interpretationen haben wir dann eigentlich wenig Belege in den Quellen selbst.
Elisabeth überlebte den Freund um 30 Jahre. Wären die Standesgrenzen nicht gewesen, vielleicht hätten die Prinzessin und der Philosoph eines der besonderen Liebespaare der Weltgeschichte sein können.
Da ich Eure Hoheit als die edelste und erhabenste Seele betrachte, die ich kenne.
Ich bin ganz und gar, Monsieur Descartes, Ihre ergebenste, Ihnen zu Diensten stehende Freundin, Elisabeth.
Im Zeitzeichen erinnerte Marin Gottschalk an Elisabeth von der Pfalz, die heute vor 400 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.